Ich möchte heute mit der kleinen Predigtreihe über Gottes Möglichkeiten fortsetzen und auch gleichzeitig enden. In der vergangenen Woche habe ich angefangen mit diesem Thema und das Thema war, ja, dass Gott nichts unmöglich ist. Und wer diese Predigt verpasst hat, den möchte ich einladen, sie entweder online oder über Podcast anzuhören, um einfach auch mit in diesem ganzen Thema drin zu sein. Wir glauben ja als Gemeinde, dass der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt, oder? Glauben wir das? Und wir glauben auch, dass Gott jederzeit zu uns sprechen kann. Und dass es einfach auch ein Moment sein kann, wo Gott durch sein Wort zu uns reden kann und plötzlich alles verändern kann. Und ich habe in dieser Woche erstaunliche Dinge gehört bei Leuten, was Gott getan hat. Und ich möchte ermutigen, wenn ihr Dinge erlebt habt, wo ihr sagt, das ist ein Zeugnis, das möchten wir gerne weitergeben, dann kommt auf uns zu und wir möchten auch gerne dafür Raum geben. Gott spricht durch sein Wort und auch heute Morgen bin ich davon überzeugt, dass Gott durch sein Wort zu uns reden möchte. Ich möchte am Anfang eine ermutigende Geschichte vorlesen. Es geht um einen Mann, der bei einem Kirchenbesuch durch das Hören des Evangeliums verändert wurde. Und er erzählt Folgendes. Mein Leben drehte sich ausschließlich um eines, um mich. Ich war ein Egoist, der weder ein Ziel noch ein Herz für irgendetwas hatte. Im Grunde lebte ich ein ziemlich trauriges Leben und verschwendete jede Menge Zeit und Geld für Alkohol und billige Kicks. Dann ging ich eines Tages in eine Kirche und hörte die gute Nachricht von Jesus Christus. Gib dein Leben hin und du wirst wahres Leben finden. Ich hatte nicht viel zu verlieren, also beschloss ich, es einfach mal zu probieren. Und von diesem Moment an begann sich mein Leben zu verändern. Und Jesus wurde immer realer für mich. Ich begann mit Teenagern zu arbeiten und fand einen Sinn, einen Grund für meine Existenz. Das ist jetzt 21 Jahre her. Heute ist mein Leben reicher, als ich mir früher je vorstellen konnte. Anderen Menschen zu dienen, das hat etwas verändert. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Es ist ein starkes Zeugnis, dass jemand, der Gott begegnet ist, wo sein Wort zu ihm geredet hat und plötzlich Dinge verändert wurden, alles auf den Kopf gestellt wurde. Nun, letzten Sonntag predigte ich darüber, dass Gott nichts unmöglich ist. Und heute möchte ich fortsetzen und mein Thema heute ist, Gott ist alles möglich. Also ich hoffe, ihr versteht dieses Wortspiel. Im Grunde genommen geht es um das Gleiche, aber mit unterschiedlichen Aspekten. Mein Thema heute, Gott ist alles möglich. Und ich möchte einen kurzen Rückblick geben zu der letzten Predigt. Wir haben gehört, dass der Engel Gabriel, wir beschäftigen uns ja gerade mit der Situation, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr erzählt von Jesus. Und der Engel Gabriel kommt zu Maria, kommt nach Nazareth. Und wir haben gehört, dass Nazareth eine Stadt war, die total unbedeutend war. Nathanael sagt in Johannes 1, Vers 46, stellt er eine rhetorische Frage und sagt, was kann denn Gutes kommen aus Nazareth? Das ist eine rhetorische Frage, auf die es nur eine Antwort gibt. Nichts. Aus Nazareth kommt nichts Gutes. Nazareth war eine Stadt, da wollte man nicht bleiben, da wollte man nicht leben. Einfach nur kurz, schnell rein und irgendwelche Erledigungen machen und gleich weiter. Ich habe das letzte Woche ein bisschen ausführlicher geschildert. Gabriel als Zweites spricht mit Maria und das war zu der damaligen Zeit eine totale Unmöglichkeit. Sowas geht eigentlich gar nicht. Dass jemand, auch eine männliche Person mit einer Frau spricht, zu damaliger Zeit unvorstellbar. Man machte das einfach nicht. Und Maria erfährt als Nächstes, dass sie schwanger wird und plötzlich steht ihre ganze Zukunft auf dem Spiel. Und Gabriel sagt, dass ihr Kind auf dem himmlischen Thron herrschen wird. Und all diese Dinge können wir dann nachlesen. Und nun möchte ich fortsetzen Und es heißt in Lukas 1, Vers 34, ab Vers 34, da fragt Maria, wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Und heute möchten wir uns mal diesen Text anschauen. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Als ich diesen Text mir angeschaut habe und ein bisschen mich rein vertieft habe, dann habe ich vier wesentliche Dinge entdeckt. Als erstes, Maria fragt, wie sie schwanger werden soll. Denn sie ist ja unverheiratet. Und zu der damaligen Zeit schlief man nicht miteinander. Und wir glauben ja auch heute, so wir sind ja davon überzeugt, solange man nicht verheiratet ist, schläft man nicht mit dem Partner. Und auch damals, zu der damaligen Zeit, war das total üblich. Als zweites war, Gabriel antwortete, durch den Heiligen Geist wird das Kind kommen. Maria fragte, wie? Und Gabriel sagte, durch den Heiligen Geist. Als drittes, wichtiges Element hier, Gabriel sagt, Elisabeth, ihre alte Tante, ist ebenso schwanger geworden. Und er sagt, sie wiederum, beziehungsweise wir wissen, sie wiederum ist verheiratet, nur ist sie zu alt und unfruchtbar und kann eigentlich keine Kinder bekommen. Und er fügt zu, im Beisatz, sie ist übrigens im sechsten Monat schwanger. Und als viertes Element sehen wir, wie Maria darauf reagiert. Vier wichtige Elemente in diesem Text. Und wir schauen uns jetzt mal diese Dinge an. Maria stellt die Frage, wie soll das zugehen? Ich bin doch nicht verheiratet. Wie aus dem Nichts wird Maria mit einer Nachricht konfrontiert, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Mit Marias Frage können wir uns sehr gut identifizieren. Und ich denke, es wäre ein Fehler, wenn wir sagen würden, dass Maria Unglauben hat oder hatte. Im Gegensatz zu Zacharias, der in Lukas 1 vom Engel Gabriel ein Zeichen forderte, woran er erkennen soll, dass seine Frau Elisabeth schwanger werden sollte, kommt bei Maria eine andere Motivation zum Vorschein. Vielleicht kennen wir die Geschichte, wo Zacharias mit Gabriel auch wieder in Diskussion kommt und durch seine Fragestellung kommt eine andere Motivation zutage. Da kommen Zweifel durch. Aber Maria stellt eine andere Frage und wir werden das gleich sehen. Hier kommt etwas zutiefst Menschliches und Christliches zutage. Vielleicht sitzt hier heute jemand oder hört die Predigt online und sagt, ich glaube an Jesus als meinen Herrn und Gott, dass er für meine Sünden gestorben ist. Aber ich habe Fragen. Und eine Frage ist zum Beispiel, bin ich wirklich Christ? Und diese Frage gibt es häufig unter Christen. Selbst unter Leuten, die schon viele Jahre mit Gott unterwegs sind, aber sich trotzdem die Frage stellen, bin ich wirklich Christ? Bin ich wirklich errettet? Werde ich wirklich eine Ewigkeit im Himmel verbringen? Und die Antwort darauf ist ja. Du bist Christ. Du bist ein Kind Gottes. Christsein meint, Fragen zu stellen. Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen mit Gott in Gespräch kommen. Wir dürfen Gott Fragen stellen. Und ich glaube, dass das nichts mit Unglauben zu tun hat, wenn wir Gott Fragen stellen. Jemand hat mal gesagt, Rick Howard, ein Pastor, hat mal gesagt, Unglaube ist nicht ein Problem unseres Kopfes, sondern unseres Herzens. Anselm, ein Kirchenvater, sagt, der Glaube versucht zu verstehen. Und jemand anders sagte, ich glaube und versuche zu verstehen und das meint Christsein. Vielleicht denkt jetzt jemand, heißt das, dass wir Gott immer verstehen können? Und die ausdrückliche Antwort ist nein. Wir stoßen immer wieder an Grenzen. Wir stoßen immer wieder an Grenzen. Und manchmal sind diese Grenzen, an die wir stoßen, bitterschmerzhaft, weil wir Dinge nicht verstehen, weil wir auch Gott nicht verstehen. In Jesaja heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können Gott in seinem Wesen nicht verstehen. Voll und ganz können wir nicht. Wir können Aspekte seines Wesens erahnen. Manches können wir auch verstehen. Aber wir dürfen Gott Fragen stellen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns in diesen Fragen begegnet, dass er uns Antworten schenkt und dass er uns auch Dinge verstehen lässt. Und wir sehen in Maria eine Frau, eine Person, die versucht zu verstehen. Und darauf antwortet Gabriel. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann aus dem Nichts heraus Dinge erschaffen. Gott kann eine alte Frau wie Elisabeth fruchtbar machen. Gott kann eine junge Frau wie Maria mit einem Kind beschenken. Gott kann ein Mensch werden und in die Geschichte der Menschheit eingehen. Gott kann vom Tod auferstehen. Gott kann uns vom Tod auferstehen lassen. Gott kann uns durch das Kreuz von Jesus Christus vergeben. Gott kann hören und er kann Gebet beantworten. Gott kann Feinde zu Freunden machen. Gott kann Ehen wiederherstellen. Gott kann deine Kinder zum Glauben führen. Gott ist alles möglich. Aber wie? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und aus diesem Grund beten wir an. Aus diesem Grund sind wir hoffnungsvoll. Aus diesem Grund singen wir und beten wir, weil Gott alles möglich ist. Gott kann Gemeinden auferstehen lassen und ganze Regionen prägen mit seiner Herrlichkeit. Glauben wir das? Ihm ist alles möglich. Gott kann durch das Gebet von kleinen Kindern Wunder bewirken. Wir haben letzte Woche gehört, Samuel hat erzählt von David, wie er gebetet hat und gesund wurde. Gott hat ihn berührt, er ist gesund geworden. Jetzt in den letzten Tagen waren wir als Familie krank und Jemir war auch krank. Und in einer Nacht hat sich Jemir gefühlt, die ganze Nacht habe ich das Gefühl durchgebrochen. Und irgendwann dachte ich, oh Herr, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich will schlafen. Und du siehst, oh, Jemir will schlafen. Und irgendwann relativ, also fast schon früh am Morgen, Jemir konnte schon gar nicht mehr. Ich sagte, Gott soll mich gesund machen. Dann sage ich, Jemir, dann bete doch. Und das war so süß zu sehen. Er richtet sich auf, faltet seine Hände, so dieser dreijährige kleine Junge, faltet und inbrünstig, wirklich aus voller Überzeugung, Gott, nimm mir alle meine Krankheit weg, mach mich bitte gesund. Amen. Ich saß daneben, ich dachte, wow, ich habe nochmal schnell meine Hand auf ihn gelegt, habe nochmal Zuspruch, habe nochmal für ihn gebetet. Er hat nicht mehr gebrochen. Er war total fit, den ganzen Tag. Ihr hättet ihn mal sehen sollen. Er hatte so viel Energie. Wir haben uns gefragt, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Wie kann er so viel Energie haben? Wir konnten nicht. Und das war, also Gott ist alles möglich, ihr Lieben. Und auch durch solche, durch die Gebete kleiner Kinder. Und Gabriel erzählt Maria genau das. Und woher wusste Gabriel das? Woher hatte Gabriel so eine tiefe Überzeugung? Ich glaube, aus nur einem einzigen Grund. Er kannte den Vater, er kannte den Sohn und er kannte den Heiligen Geist. Er wusste, wo er herkommt. Er wusste, was für eine Macht und Power dieser Gott hat. Und er wusste, wenn Gott etwas ausspricht, wenn Gott etwas zuspricht, dann wird er das in Existenz bringen. Er kommt ans Ziel. Er ist der Sieger. In Matthäus 19, Vers 26 sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Das sagt Jesus. Gott ist kein Ding unmöglich. Mit anderen Worten, Gott ist alles möglich. Nun, wenn Gott schon bei der Frage, wer alles in den Himmel kommt, keine Grenzen gesetzt sind, wie viel mehr dann in unserem persönlichen Leben, in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen? Und dann sehen wir die Antwort von Maria. Und Maria antwortet, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nun, hier ist eine einfache Frau in einer einfachen Stadt mit einem einfachen Glauben. Aber es ist ein ehrlicher Glaube. Sie hatte vermutlich keine Ausbildung und war in den Augen der Gesellschaft ein Niemand. Sie hatte nur ein paar Bruchstücke vom Wort Gottes in ihrem Herzen. Aber was hatte sie? Glauben. Sie hatte Glauben. In ihrer Persönlichkeit sehen wir eine entscheidende Eigenschaft, durch die sie einen Unterschied in ihrem Leben machte. Und diese Eigenschaft macht auch heute unter Christen den größten Unterschied. Und es ist die Eigenschaft, Dinge festzuhalten. Maria hielt fest, was ihr gesagt wurde. In Lukas 2, Vers 19 lesen wir, Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Sie hielt es fest, was Gott ihr gesagt hat. Viele von uns haben enorm viel Information. Wir haben sehr viel Information. Viel mehr als Maria. Aber wir haben einen deutlich geringeren Glauben als Maria. Manche denken, wenn ich dies und das weiß oder wenn ich Gott so oder so begegnet bin, dann, aber erst dann habe ich einen starken Glauben. Wenn Gott das oder jenes in meinem Leben tut, dann glaube ich bestimmt richtig. Wenn Gott mein Gebet erhört in dem und dem Bereich, dann, erst dann, geht es so richtig weiter. Aber was sehen wir hier? Maria wusste sehr wenig, aber sie setzte ihr ganzes Vertrauen in das rein, was sie wusste. Und vielleicht meint Martin Luther das, als er sagte, das größte Wunder ist der Glaube. Maria glaubte Gott, ganz einfach. Sie setzte ihr ganzes Vertrauen in ihn und sie antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Als ich diese Worte las, das hat etwas in mir erschüttert. Zum Positiven. Ich dachte, was ist das für ein Statement, was diese junge Frau hier bringt? Was ist das für eine Aussage, die Maria hier macht? Und ich dachte nur, ich möchte, Gott, ich bitte dich, lass das mein Lebensstatement sein. Ich bin der oder die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich weiß, viele von uns hier möchten Gott von ganzem Herzen dienen. Und sie tun es auch. Und an vielen Orten, wo man hingeht, wir werden immer Menschen finden, man dient Gott, man gibt sich hin und man möchte auch etwas Gutes bewirken im Reich Gottes. Und oft ist es so, dass wir ganz genau Vorstellungen davon haben, wie diese Dinge zu sein haben. Aber wenn Gott unser Skript, unser Lebensplan plötzlich umschreibt oder verändert, dann regt sich etwas in uns. Dann sind wir unglücklich darüber. Und Maria hatte auch so ein Skript. Maria hatte einen Lebensplan. Ihr Lebensplan sah folgendermaßen aus. Ich werde Josef heiraten. Ich werde nicht als Flittchen oder, entschuldigt diesen Ausdruck, oder als Hure beschimpft werden. Denn das wurde sie teilweise. Wurde sie mit Sicherheit. Wir denken doch nicht, dass alle es verstanden haben, was da passiert ist. Ich werde als Jungfrau in die Ehe gehen. Jeder wird über mich denken, ich bin eine gute Person und ich habe nichts falsch gemacht. Und dann kommt der Engel Gabriel. Er kommt zu ihr und sagt, hier bitte ein neuer Lebensplan. Und wie antwortet und wie reagiert Maria? Was auch immer der Herr will, er ist derjenige, der mein Skript schreibt. Ich liebe ihn, ich vertraue ihm und seinem Diener. Und ihr Lieben, das sagt ein Teenager. Ein Mädchen, was zwischen 12 und 14 Jahre alt ist. So alt war sie nämlich damals. Zu der damaligen Zeit wurden Mädels in diesem Alter verheiratet. Hier bin ich. Gott, du hast andere Pläne mit meinem Leben? Du hast bestimmte Dinge anders dir vorgestellt? Hier. Ich bin bereit. Was wäre, wenn Maria Nein gesagt hätte? Wäre ihr gutes Recht. Sie hat ja ihre Pläne. Was wäre, wenn in Maria die Angst vor dem, was kommt, so groß wäre, dass sie vor ihrem Auftrag weggelaufen wäre? Nun, wir können viel spekulieren, aber die Geschichte zeigt, es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Maria, Josef, die Jünger Jesu, du und ich, wir sind Gottes Plan. Wir sind Plan A. Du bist Plan A. Maria war jung, sie war unerfahren, sie war arm, aber sie war kein Fehler. Und ich empfinde, ich spüre in meinem Geist, dass hier einige Leute heute sind. Du bist über viele Jahre in deinem Leben mit einem Lebensgefühl gewesen, ich bin ein Fehler. Und das bist du nicht. Du bist Plan A. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Gott ist stolz auf dich. Maria hatte alles, um von Gott gebraucht zu werden. Sie hatte ein Herz, was für Gott schlug. Ein Herz, was mit Gottes Herzschlag schlug. Marias Reaktion auf die Worte Gabriels, die sind total überwältigend. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in dieser Weise auf unsere Berufung reagieren, würden wir eine stärkere Transformation in unserem Leben, in unserer Gemeinde und auch in unserer Gesellschaft sehen. Stellt euch das mal vor. Wir würden so reagieren. Nun, und dann spricht Gabriel davon, dass zu Maria dein Kind, das du zur Welt bringen wirst, wird heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Jesus Christus war von Anfang an ein Skandal. Es war ein Skandal, dass er auf die Welt gekommen ist. In einem Stall zwischen Tieren und in einer Krippe, ob Stall oder Höhle oder wie auch immer, da streitet man sich ja auch. Aber jedenfalls für einen angeblichen König an einer unwürdigen Stelle. Geboren in einer Stadt, die unwürdiger nicht sein konnte, Nazareth, der kommt schon Tolles aus Nazareth. Eine Mutter, die in den Augen der Gesellschaft mit Sklaven gleichgestellt war. Und doch sollte er Gottes Sohn sein. Gottes Sohn genannt werden. Was lernen wir über Jesus in dieser Geschichte? Ich möchte ein paar Punkte aufzählen. Und das ist echt faszinierend. Jesus, Nummer 1, Jesus ist die Erfüllung von Jesaja 7, Vers 14. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Als zweites sehen wir, dass Jesus ganz Mensch ist. Er hat eine Mutter. Er ist geboren auf natürlichem Wege. Das dritte, er ist ganz Gott. Als Gabriel sagte, er wird Sohn Gottes genannt werden, war das ein göttlicher Titel. Das ist eigentlich ein Titel, den er hier Jesus gegeben hat. Er ist derselbe wie Gott der Vater, heißt das eigentlich. Als viertes sehen wir hier, dass er souverän ist. Gabriel sagt, er ist der Sohn des Höchsten. Es gibt niemanden, der höher ist. Und als fünftens ist er ein König. Gabriel sagt, er wird groß sein. Nun, das meint jetzt nicht hier physische Größe, ja, Höhe. In der Zeit Jesu gab es einen König, Herodes. Und Herodes hatte einen Spitznamen. Herodes, der Große. Und Gabriel sagte der Maria eigentlich, Herodes der Große ist nicht groß. Dein Sohn, er ist einer der Großen. Er ist groß. Ich möchte ein paar Sätze zu dem Thema, dass Jesus der erwartete König ist, sagen. Wir lesen hier in Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. In 2. Samuel 7, 8 bis 16 können wir den Bund zwischen David und Gott nachlesen. Gott gab David das Versprechen, dass er ein König werden wird. Aber erst später, einer seiner Nachkommen, wird der König der Könige sein. Er wird in alle Ewigkeit über alle Könige und Königreiche herrschen und regieren. Und seit dieser Zeit wartet Gottes Volk auf diesen König. Und dann sehen wir in 1. Samuel 16, dass David zum König gesalbt wird. In 2. Samuel 5 wird er schließlich eingesetzt. Und wir befinden uns in der Zeit, in der Jesus zum König gesalbt wurde, aber er ist noch nicht wiedergekommen, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Und Jesus ist noch nicht als König eingesetzt. Bei der Einsetzung von David war eine Zeitspanne zwischen der Salbung und der Einsetzung zum König. Und wir befinden uns ebenfalls in einer Zwischenzeit zwischen der Salbung und der eigentlichen Einsetzung des Königs. Es ist so, Jesus sitzt auf dem Thron, hoch erhoben, zur Rechten des Vaters. Jetzt in diesem Moment herrscht er und Jesus regiert auch. Und Jesus sagt selbst, alle Autorität ist mir gegeben. Und wenn Jesus der König wiederkommt und seinen Thron und seine Herrschaft aufrichtet, dann wird es für alle sichtbar werden. Und dann, seine Königsherrschaft wird dann auch für alle sichtbar werden, dass sie in die Ewigkeit, dass sie ewig besteht. Und im Matthäusevangelium, das Matthäusevangelium verrät, dass Josef, der spätere Ehemann von Maria, Josef ist ein Nachkomme von David. Und indem Josef Jesus adoptiert er Jesus in die Nachkommenschaft Davids und somit erfüllt sich die Prophetie in 2. Samuel 7, 8 bis 16. Und ich möchte einen Auszug davon lesen. Dort steht, wenn deine Tage erfüllt sind, also David, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Als sechstes sehen wir, dass Jesus ewig ist. Gabriel sagt, er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Als siebtes sehen wir, dass Jesus nichts unmöglich ist. Gabriel sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Als achtes, er ist sündlos. Gabriel sagt, er wird heilig sein. Er wird ohne Sünde sein. Und als neuntes, er ist der Retter. Denn Jesus, der Name, heißt, der Herr ist Heil. Oder man kann auch sagen, der Herr ist Rettung. Und als zehntes sehen wir, dass Jesus demütig ist. Er kommt runter auf die Erde, wird uns gleich, wird Mensch. So wie Gott sich der Maria offenbart durch Gabriel und von Jesus erzählt, so erzählt Gott auch uns von Jesus. Jedem einzelnen Menschen erzählt er von Jesus. Er kommt zu Maria und er gebiert neues Leben in ihr. Er kommt auch zu uns und bringt neues Leben in uns. Es ist nicht wie eine echte Geburt. Jesus spricht von einer neuen Geburt. Es ist eine neue Geburt. Er spricht von einer Wiedergeburt. So wie der Heilige Geist zu Maria kommt und dieses Wunder tut, so bewirkt der Heilige Geist dieses Wunder auch in uns. So wie Maria unfähig war, dieses Leben in sich zu bewirken, so können es auch wir nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes tun. Durch den Heiligen Geist empfangen wir neues geistliches Leben. Und Maria reagiert mit Glauben und auch wir reagieren mit Glauben. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Gott ist nichts unmöglich, ihr Lieben. Und wir sehen, dass selbst bei einer jungen Frau, einem jungen Mädchen, wo Gott Unmögliches möglich gemacht hat, so denke ich auch, dass Gott auch in unserem Leben Unmögliches möglich machen möchte. Und wir möchten jetzt beten für Dinge in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir stoßen hier an Grenzen. Wir stoßen hier an Dinge und ich komme einfach nicht voran. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt in eine Gebetszeit gehen, dass wir Gott suchen und dass wir wirklich dafür beten und dass wir das aussprechen, dass Gott uns in unseren Grenzen, in dem, wo wir vielleicht schon seit Wochen, vielleicht schon seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren nicht richtig vorankommen. Ich möchte uns einladen, da wo wir jetzt sind, dass wir jetzt einfach mal die Augen schließen. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Hey, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du durch Maria uns zeigst, dass dir alles möglich ist. Und vielleicht sind hier auch Leute, auf dich schaut man herab oder du selbst, wenn du in den Spiegel schaust, denkst, was kann ich schon? Was kann ich denn schon bewirken? Was kann ich denn schon verändern in meinem Leben? Jesus, ich bitte dich, dass du da jetzt reinkommst und dass du da jetzt sprichst und dass du jetzt den Zuspruch gibst. Mir ist alles möglich. Vater, wir beten, dass da, wo Leute hier an Grenzen gestoßen sind, in ihrem Glauben, dass du da reinkommst und dass du jetzt zu den Herzen sprichst. Und dass diese Worte, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, dass es keine Angst macht, sondern dass es Worte des Trostes sind. Dass es Worte des Zuspruchs sind. Dass es Worte sind, die uns in uns ein Vertrauen zu dir und dein Vertrauen in dich schenken.